Viele Christen spüren, dass in Gottes Wort von einem reichen Erbe die Rede ist, von Leben, Kraft, Frieden und Hoffnung, und fragen sich zugleich, warum ihr Alltag oft so armselig dagegen wirkt. Zwischen dem, was Gott zugesagt hat, und dem, was wir tatsächlich erleben, scheint eine Lücke zu klaffen. Der zweite Petrusbrief setzt genau hier an, mitten in einer Zeit geistlicher Verwirrung macht er deutlich, dass Gott selbst alles bereitgestellt hat, was wir für ein echtes, von ihm geprägtes Leben brauchen, und dass der Zugang dazu durch Glauben, Erkenntnis und seine kostbaren Verheißungen geschieht. Glaube als Zugang zur unsichtbaren Wirklichkeit. Wenn der Hebräerbrief den Glauben Substanzverleihung von Dingen, auf die man hofft, nennt, führt er uns mitten hinein in das Herz der neutestamentlichen Wirklichkeit. Unsichtbare Tatsachen, die Vergebung in Christus, die Rechtfertigung, der innewohnende Geist, die neue Schöpfung, sind nicht weniger real als Materie und Zeit, aber sie liegen außerhalb der Reichweite unserer natürlichen Wahrnehmung. Der Verstand kann diese Wirklichkeiten beschreiben, doch er kann sie nicht aufschließen. Glaube ist nicht bloß Zustimmung zu Aussagen, sondern eine Art inneres Wahrnehmungsorgan, das die unsichtbare Realität des Evangeliums in unsere Erfahrung hineinholt. Darum heißt es, der Glaube nun ist die Substanzverleihung von Dingen, auf die man hofft, das Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wo Glaube entsteht, bekommt das unsichtbare Gewicht in unserer Seele, es trägt, tröstet, richtet aus, als könnten wir es mit Händen greifen. Der Glaube ist die Substanzverleihung der Substanz der Wahrheit, diese ist die Wirklichkeit des Inhalts von Gottes neutestamentlicher Ökonomie. Der Inhalt von Gottes neutestamentlicher Ökonomie besteht aus allem, was zum Leben und zur göttlichen Lebensweise gehört, das heißt, der dreieine Gott teilt sich selbst uns innerlich als Leben und äußerlich als Gottesfurcht mit. Der gleich kostbare Glaube, der uns von Gott durch das Wort von Gottes neutestamentlicher Ökonomie und durch den Geist zugelost wurde, antwortet auf die Wirklichkeit eines solchen Inhalts und führt uns in diese Wirklichkeit hinein, indem er ihre Substanz zum eigentlichen Element unseres christlichen Lebens und unserer Erfahrung macht. Petrus spricht von einem gleich kostbaren Glauben, der uns zugeteilt worden ist. Dieser Glaube ist Geschenk, nicht Leistung. Wenn das Wort des Evangeliums auf das Herz trifft, wirkt der Heilige Geist wie ein Licht, das einen dunklen Raum erhellt. Was vorher bloß Leere war, erscheint jetzt als lebendige Szenerie, Christus als der Gekreuzigte für uns, als der Auferstandene in uns, als der erhöhte Herr über uns. In diesem Licht greift der Glaube zu, wie eine tastende Hand, die plötzlich den tragenden Griff findet, oder wie der Auslöser einer Kamera, der das Bild festhält. So wird das, was in Gottes Ökonomie objektiv bereitsteht, alles, was zum Leben und zur göttlichen Lebensweise gehört, zum persönlichen Erleben. Christus bleibt nicht Theorie, sondern wird als Leben, Kraft und Frieden erfahren. Gerade darin liegt die Ermutigung dieses Weges, der Zugang zur Fülle Gottes hängt nicht an geistlicher Hochleistung, sondern an diesem von Gott geschenkten, kostbaren Glauben, der das Unsichtbare gegenwärtig und tragend werden lässt. Wer so Glauben versteht, muss sich nicht von der eigenen inneren Leere entmutigen lassen. Gott verlangt nicht, dass wir in uns selbst eine geistliche Substanz hervorbringen, er schenkt eine Wirklichkeit, die vor aller Erfahrung schon da ist, und gibt uns den Glauben, der sie substanziiert. In der Gemeinschaft mit Christus lernt das Herz, mehr auf das unsichtbare Wort Gottes als auf wechselnde Gefühle zu bauen. Schritt für Schritt wächst ein stilles Vertrauen, was Gott in Christus zugesagt hat, ist wirklicher als das, was Augen sehen und Hände berühren. In dieser Haltung entdeckt ein Mensch, dass der Glaubensweg kein Sprung ins Ungewisse ist, sondern ein Leben im Licht der unsichtbaren, aber verlässlichen Wirklichkeit Gottes. Der Glaube nun ist die Substanzverleihung von Dingen, auf die man hofft, das Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Simon Petrus, ein Sklave und Apostel Jesu Christi, an die, die einen gleich kostbaren Glauben wie wir durch das Los zugeteilt bekommen haben in der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Glaube wird so zu einem stillen, aber kraftvollen Lebensstil, statt sich von den sichtbaren Umständen beherrschen zu lassen, richtet sich das Herz immer wieder auf das, was Gott in Christus schon gesprochen und getan hat. Die unsichtbare Wahrheit des Evangeliums beginnt, inneren Halt und neue Beweggründe zu geben, aus der Distanz eines bloßen Fürwahrhaltens wird eine Nähe, in der Christus selbst als die tragende Substanz unseres Daseins erfahrbar wird. Die göttliche Kraft und die Fülle für Leben und Gottesfurcht. Petrus fasst das Geheimnis göttlicher Versorgung in einen einzigen, dichten Satz: Gottes göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zur göttlichen Lebensweise gehört. Es geht dabei nicht zuerst um äußere Sicherheiten, sondern um eine umfassende Lebensversorgung. Der dreieine Gott teilt sich selbst mit, als Leben nach innen, als Gottesfurcht nach außen. In uns wirkt ein neues Lebensprinzip, das sich nicht aus moralischer Anstrengung speist, sondern aus der Gegenwart Christi durch den Heiligen Geist. Dieses Leben ist nicht neutral, es trägt in sich eine Richtung und Gestalt, die sich im sichtbaren Lebenswandel ausdrückt. Darum spricht Titus von einer Gottesfurcht, und an anderer Stelle heißt es: Die Gnade unterweise uns, besonnen und gerecht und gottesfürchtig zu leben in dem jetzigen Zeitlauf. Gottes Errettung besteht darin, sich selbst in seiner Dreieinigkeit in die Gläubigen hineinzuteilen, um ihr Leben und ihre Lebensversorgung zu sein. Dies ist Gottes Ökonomie, Gottes Haushaltung. Der Abfall lenkte die Gläubigen von der Ökonomie Gottes ab, indem er sie in die menschliche Logik rätselhafter Philosophien hineinführte. Es war nicht die Ausübung des Teilhabens am Baum des Lebens, der Leben gibt, sondern das Teilhaben am Baum der Erkenntnis, das den Tod hereinbringt. Dieses Geschenk ist vollständig, aber nicht mechanisch. Wie das gute Land, das Israel in 5. Mose verheißen wurde, hält Gottes Heilsplan unerschöpfliche Reichtümer bereit, Wasserquellen, Fruchtbäume, verborgene Schätze. Doch das Land will betreten, bebaut, genossen werden. So liegt in der Wiedergeburt der Same eines Lebens, das alles in sich trägt, was zu einem gottesfürchtigen Wandel gehört. Der lebensspendende Geist wohnt in uns, um zu beleben, zu leiten und zu stärken. Dennoch können Verirrungen und falsche Schwerpunkte diesen Reichtum verschatten. Statt aus der Lebensversorgung Gottes zu leben, lassen Menschen sich von spekulativen Gedanken, religiöser Leistung oder der Faszination der Erkenntnis bestimmen, wie damals, als der Blick vom Baum des Lebens auf den Baum der Erkenntnis wanderte. Petrus lenkt den Blick darum zurück auf die Quelle: Gnade und Friede sollen vermehrt werden in der vollen Erkenntnis Gottes und Jesu, des Herrn. Je klarer Gott in seiner Güte, Treue und Heiligkeit erkannt wird, desto freier kann seine bereits geschenkte Kraft sich im Alltag entfalten. Die Mühen des Glaubenslebens bleiben, aber sie sind nicht mehr das Ringen eines Menschen, der allein versucht, fromm zu sein. Sie werden zum Ausdruck eines Lebens, das aus der Fülle eines anderen lebt. In dieser Perspektive verliert der Mangel das letzte Wort. Unter der Oberfläche der Schwachheit liegt eine göttliche Fülle bereit, die sich denen öffnet, die sich von Gott immer neu in seine Lebensversorgung hineinrufen lassen. So wird die göttliche Kraft nicht nur ein theologischer Begriff, sondern eine stille Gewissheit, die durch Tage der Trockenheit und der Anfechtung trägt. Wer im Rückblick erkennt, wie Gott gerade in der eigenen Schwachheit bewahrend und tragend gegenwärtig war, ahnt etwas von dem Reichtum, der in Christus schon gegeben ist. Dieses Bewusstsein nimmt der Zukunft ihren Schrecken. Was immer kommt, fällt nicht in einen leeren Raum, sondern in die Hände dessen, der seine Kraft nicht zurückhält, sondern großzügig teilt. Daraus wächst ein Lebensmut, der nicht in sich selbst ruht, sondern in der Zuverlässigkeit des Gottes, der uns zum Leben mit ihm bereits alles geschenkt hat. Gnade euch und Friede werde euch vermehrt in der völligen Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur göttlichen Lebensweise gehört, durch die völlige Erkenntnis dessen, der uns durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Aus der Zusage der göttlichen Fülle erwächst eine gelassene Entschlossenheit. Das eigene Christsein muss nicht mehr aus innerer Reserve finanziert werden, sondern kann aus der bereits gegebenen Lebensversorgung Gottes leben. Die Wahrnehmung verschiebt sich von der dauernden Fixierung auf Defizite hin zu einer dankbaren Aufmerksamkeit für Spuren von Gottes Kraft im Alltag, und mitten in gewöhnlichen Situationen beginnt ein Lebenswandel aufzuleuchten, in dem Gott erkennbar wird. Teilhaber der göttlichen Natur durch kostbare Verheißungen. Mit einem kühnen Ausdruck spricht Petrus davon, dass wir durch Gottes Verheißungen Teilhaber der göttlichen Natur werden. Gemeint ist nicht, dass der Mensch in seinem Wesen Gott wird, sondern dass Gott sein eigenes Wesen mit uns teilt. Seine Liebe, seine Heiligkeit, seine Treue, seine Demut schreiben sich in unser Inneres ein. Die Brücke dafür sind seine kostbaren und überaus großen Verheißungen. In ihnen bindet Gott sich selbst, er verspricht seine bleibende Gegenwart, seine ausreichende Gnade, seine leitende Wahrheit und seine bewahrende Macht. So heißt es etwa, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters und an anderer Stelle, meine Gnade genügt dir. Jede dieser Zusagen ist wie ein Kanal, durch den Gottes eigenes Wesen in unser Leben hineinströmt. In einer Stunde und 4 Minuten fährt Petrus fort, durch welche er uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben entronnen seid, das durch die Begierde in der Welt ist. Aufgrund und auf der Grundlage der Herrlichkeit und Tugend des Herrn, durch und zu denen wir berufen worden sind, hat er uns seine kostbaren und überaus großen Verheißungen gegeben, wie in Matthäus 28, 20, Johannes 6,57, 7, 38 bis 39, 10, 28 bis 29, 14, 19 bis 20, 23, 15, 5 und 16, 13 bis 15. Entscheidend ist, dass diese Verheißungen nicht im luftleeren Raum stehen. Petrus sagt, Gott habe sie uns durch seine Herrlichkeit und Tugend gegeben. Herrlichkeit ist das Leuchten dessen, was Gott ist, Tugend ist seine kraftvolle, handelnde Exzellenz. Wenn Gott verspricht, bei uns zu sein, dann weil seine Herrlichkeit uns zum Ziel hat, wenn er seine Gnade zusichert, dann weil seine Tugend sich darin zeigt, dass er sich unserer Schwachheit annimmt. Wo ein Mensch sich diesen Zusagen anvertraut, beginnt ein stiller innerer Umgestaltungsprozess. Das Wort, dem Glauben geschenkt wird, wirkt wie eine lebendige Kraft, es tröstet nicht nur, sondern prägt um. So werden Menschen, die von Natur aus ängstlich, hart oder unbeständig sind, allmählich Menschen, an denen etwas von Gottes Festigkeit, Sanftmut und Treue sichtbar wird. Parallel dazu beschreibt Petrus eine Bewegung weg von der Verdorbenheit der Welt. Durch die Verheißungen werden wir, die ihr dem Verderben entronnen seid, das durch die Begierde in der Welt ist. Begierde meint mehr als einzelne Versuchungen, sie ist die innere Dynamik eines Lebens, das sich selbst zum Maßstab macht. Dieses Prinzip führt im Letzten immer in Zerstörung, in Beziehungen, in Gemeinschaften, in der eigenen Seele. Gottes Verheißungen schaffen einen anderen Raum, wer ihnen vertraut, muss nicht mehr jede Leere mit eigenmächtigen Mitteln füllen, sondern beginnt, von Gott her versorgt zu leben. In dieser neuen Atmosphäre verlieren manche Verlockungen ihren Glanz, das, was früher selbstverständlich begehrt wurde, erscheint im Licht von Gottes Treue plötzlich arm. Die Schrift zeichnet dieses Teilhaben an der göttlichen Natur in einem großen Bogen, vom Baum des Lebens in der Mitte des Gartens bis zum Baum des Lebens im neuen Jerusalem, an dessen Flussufer die Völker Heilung finden. Dazwischen liegt das Evangelium, in dem Christus selbst der wahre Baum des Lebens ist, von dessen Genuss unser inneres Werden abhängt. Die Verheißungen Gottes sind gleichsam die Früchte dieses Baumes. Wer von ihnen isst, nimmt etwas von Gottes Wesen in sich auf. Das geschieht oft unspektakulär, in unscheinbaren Momenten des Vertrauens, gerade dann, wenn nicht sichtbar, passiert. Doch im Rückblick zeigt sich, das unscheinbare Ja zu Gottes Zusage war der Punkt, an dem ein Stück Verdorbenheit seine Macht verlor und etwas von Gottes Leben sich durchsetzen dürfte. Durch welche er uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben entronnen seid, das durch die Begierde in der Welt ist. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wer Gottes Verheißungen so versteht, kann sie nicht mehr als fromme Floskeln abtun. Sie werden zu Wegmarken auf einem Pfad, der aus der Enge der eigenen Begierden in den weiten Raum von Gottes Wesen führt. In der Treue Gottes, die sich in jeder seiner Zusagen zeigt, wächst die Freiheit, alte Muster hinter sich zu lassen und in einem Leben zu stehen, das von Gottes eigener Natur durchdrungen ist, unscheinbar im Alltag, aber kostbar vor seinem Angesicht. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns nicht in unserer eigenen Kraft lässt, sondern uns in deiner göttlichen Macht alles geschenkt hast, was wir zum Leben mit dir und zur Gottesfurcht brauchen. Danke für den Glauben, den du in unsere Herzen gelegt hast, und für die kostbaren Verheißungen, durch die wir an deiner Natur teilhaben dürfen. Möge dein Geist das Licht sein, das die Wirklichkeit deines Wortes tief in unser Inneres prägt, damit dein Leben in uns wächst und deine Herrlichkeit durch uns sichtbar wird. Stärke in allen Spannungen dieser Zeit die Zuversicht, dass deine Gnade genügt und dein Frieden sich in uns vervielfacht, und erfülle uns mit lebendiger Hoffnung auf die volle Gemeinschaft mit dir in Ewigkeit. Amen.